Hey, Doc, you better back up. We don't have enough road to get up to 88.
Roads? Where we're going, we don't need roads.
Und damit herzlich willkommen zurück im Filmclub-Podcast. Heute, Kenner haben es vielleicht schon rausgehört mit Zurück in die Zukunft. Willkommen, Tobi, zurück. Willkommen zurück. Scheiße. Ich habe schon gemerkt, ich habe zu oft zurück gesagt und bin gestolpert. Okay, das müssen wir nochmal machen.
Alright.
Hey, Doc, you better back up. We don't have enough road to get up to 88.
Roads? Where we're going, we don't need roads.
Ja, herzlich willkommen beim Filmclub-Podcast. Willkommen zurück, Tobi. Willkommen zurück aus der Zukunft. Wir besprechen heute Zurück in die Zukunft, den zweiten Teil.
Ich bin auf jeden Fall happy, dabei zu sein.
Ich würde nochmal starten.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich würde es vielleicht gar nicht schneiden. Einfach.
Wir haben letztens schon mal drüber.
Das können wir als Ende schneiden, oder?
Wir haben letztens schon mal drüber gesprochen, dass wir so Outtakes machen.
In welcher Reality sind wir jetzt? Ja, weißt du, weil es gibt also verschiedene Versionen.
In welcher Zeitlinie?
Hey Doc, you better back up. We don't have enough road to get up to 88.
Roads? Where we're going, we don't need roads.
Und damit willkommen im Filmclub-Podcast und herzlich willkommen zurück aus der Zukunft, Tobi.
Hi zusammen.
Wir sprechen heute über den zweiten Teil von Zurück in die Zukunft. Vielleicht direkt die Frage an dich, Tobi. Sehen wir hier einen zweiten Teil oder ist es ein eigenständiger Film? Ist es eine Fortsetzung? Was hast du gesehen?
Du fängst gleich oder steigst gleich mit der schwierigsten Frage ein. Es ist definitiv eine Fortsetzung. Wir werden sehr viele Verwicklungen in uns schon aus dem ersten Teil bekannten, aber auch neuen Zeitlinien, Jahren sehen und auch besprechen. Deswegen definitiv Fortsetzung. Man braucht den ersten Teil, um auch einige Charaktere schon zu verstehen.
Das stimmt. Jesse, was denkst du?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Fortsetzung. Ich meine, es ist ja hier auch relativ viel, wird der Film in dem Film gedreht und wir sehen sozusagen Szenen aus dem ersten Teil im zweiten Teil wieder. Und ich glaube, den richtigen Spaß hat man nur, wenn man den ersten Teil auch schon kennt.
Sehe ich auch so. Also ihr habt schon angesprochen, es kommen einige Ausschnitte wieder zurück, die man schon kennt. Und ja, das macht erst so richtig Spaß, wenn man von Anfang an dabei war, in der ersten Zeitlinie quasi schon.
Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, wisst ihr noch, was ihr am 21. Oktober 2015 gemacht habt?
Ja, lustigerweise habe ich mir die Frage auch gestellt, als ich den Film geschaut habe.
Keine Ahnung.
Göster, tatsächlich, ich weiß, was du gemacht hast.
Echt?
Ja. Steht in meinem Kalender. Und zwar, du hast mich besucht.
Ach, was?
Ja, lustig, gell?
Cool. Hat sich gelohnt.
Ja, war eine tolle Reality, die wir da erlebt haben. Wie hättet ihr euch das Jahr 2015 vor 20 Jahren vorgestellt, so wie wir es im Film gesehen haben?
Nee. Ich war schon von der Zukunft sehr irritiert. Die hat nicht ganz so ausgesehen, wie ich sie kenne aus der Vergangenheit, I guess. Da gibt es ein paar Unterschiede.
Ja, ich fand, das war eine spannende Mischung aus sehr futuristischen Vorstellungen. Wir kennen die schon auch aus anderen Kontexten. Also einige Filme, die später kamen, haben da definitiv drauf aufgebaut. Und auch einige, die früher waren, haben den Film beeinflusst. Also ich habe irgendwie automatisch an einigen Stellen ans fünfte Element gedacht. Natürlich auch Elemente von Star Wars. Gut, das liegt auch aufgrund der
personellen Überschneidung.
Genau, der personellen Überschneidung im Staff, der um den Film rum natürlich auch nahe. Aber es gibt so viele Elemente, die sind sehr gut dargestellt worden, auch wenn sie vielleicht so jetzt nicht eingetroffen sind. Aber unterm Strich muss ich sagen, fliegende Autos und so weiter, irgendwie hatte das was vergleichsweise Rundes in der Darstellung und auch in der Art und Weise, wie die Details gedacht worden sind. Und dann gab es andere Dinge, wie ihr erinnert euch bestimmt an die Stellen, wo die Maschinen gesprochen haben oder wo Stimmen aus, zum Beispiel aus der Jacke, dieser Ziehharmonika-Jacke, die irgendwie sich dann, nachdem sie im Wasser war, geföhnt hat, oder im Haus in 2015.
King of the Castle.
Genau, aber da hörst du so Stimmen, die verbinde ich eher mit HAL 3000 aus 2001, Space Odyssey, und nicht mit den heute bekannten KI-Stimmen.
Ich dachte schon, das ist ein bisschen Alexa.
Ja, das war es auf jeden Fall, aber wie natürlich waren die, das fand ich interessant. Sie waren halt nicht wirklich natürlich, sondern sie wurden immer noch als, also man hat den, das Künstliche, das das ja eigentlich darstellt, rausgehört.
Ich glaube, dass damals war vielleicht auch die Vorstellung gar nicht so da, dass man versucht, das Menschliche am ehesten nachzubilden, sondern dass es irgendwie immer so dieses Computerthema bleibt. Wenn man nicht weiß, dass es so realistisch mittlerweile ist, ist es ja auch schwer, sich sowas vorzustellen. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch so ein bisschen so eine Überzeichnung. Ich finde es auch spannend, wie einfach jeder Film, also wir hatten jetzt hier im Filmclub-Podcast auch schon einige Filme, die sich so ein bisschen Gedanken über Zukunft machen und versuchen, das darzustellen. Und wie es immer unterschiedliche Ideen davon gibt.
Was auch schon mal schön ist an der Zukunft, wie wir hier sehen, aus dem Jahr 1989, ist, dass es eine positive Zukunft ist. Und komplett anders als jetzt zum Beispiel Blade Runner oder Dune.
Ist natürlich auch nicht ganz so weit in die Zukunft. Dadurch, dass wir hier Charakteren folgen, bei denen wir das Leben quasi mitbeobachten, reisen wir meistens nur innerhalb dieser Lebensspanne auch hin und her, sodass man die Person dann quasi nochmal trifft in älteren Jahren oder eben in jüngeren. Ich glaube, diese größeren Sprünge, die kommen erst in späteren Teilen, wie man vielleicht am Ende des zweiten Teils schon so ein bisschen mitgesehen hat.
Was sind denn so andere Zukunftsversionen, wo ihr sagen würde, trifft zu oder trifft nicht zu?
Also was man gesehen hat, es gab diesen 80er-Laden, ist ja eigentlich, haben wir gar nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber was die Zukunft preisgibt, aber wie da gesprochen wird über so Computerspiele und wie man die benutzt, dass sie dann gesagt haben, was, man muss da noch mit Hand irgendwie das benutzen, das ist ja voll oldschool. Das ist, glaube ich, so eine sehr realistische Darstellung.
Ich dachte ehrlich gesagt, dieses Café 80s ist auch so ein bisschen so ein Trick, ne? Weil wenn die sozusagen in der Zukunft in einen Café der 80er Jahre gehen, in einem Film aus den 80er Jahren, dann muss man sich eben sehr wenig Gedanken machen über die Zukunft, sagen, was für Musik gespielt wird, sondern man kann sozusagen sich dann in der Gegenwart damit auseinandersetzen.
Ja, ist ja auch clever gelöst, also.
Ja.
Total. Ich fand eine Sache zu deiner Frage, Jesse. Was fanden wir gelungen mit Blick auf so Zukunftsvorstellungen? Vielleicht erinnert ihr euch, als Marty aus diesem 80er-Café wieder rausgeht, dann fahren ein, zwei Autos an ihm vorbei und eins davon sieht dem Cybertruck von Tesla ziemlich ähnlich.
Mhm, ja.
Und da liegt natürlich relativ nahe der Schluss, dass sich dann tendenziell eher die Tesla-Ingenieure daran orientiert haben, aber das fand ich doch ganz, also ich musste schmunzeln, als ich das gesehen habe.
Mal andersrum, dass die Ingenieure sich den Film angucken und denken, ja, wir wollen was Visionäres, nehmen wir doch einfach hier aus dem Film was.
Total, und ich meine gleichzeitig auch super gut gemacht, wenn man also für 89 die Animationen beispielsweise mit dem, ich glaube aus dem Kino, oder im Kino war gerade einer der neuer Jaws-Film, also Der Weiße Hai. Und dann kam ja diese 3D-Hai-Animation und hat Marty verschluckt. Und die war schon gut gemacht für 89.
Mhm.
Aber es ist immer noch so ein bisschen Nintendo 64-Grafik, wenn man ehrlich ist und heute zurückschaut.
Ja.
Und das sind so diese Übersetzungsschwierigkeiten, die du natürlich dann auch kriegst. Also insgesamt so die Darstellung von Bild, also von Screens oder von so Projektionen heute mit Beamer, die sehen da doch ein bisschen oldschool aus. Aber man muss ihnen halt lassen, dass sie natürlich die Entwicklung schon ein bisschen vorhergesehen haben oder ein Gefühl dafür hatten, dass die großen Bildschirme halt irgendwann eher zurückgehen werden und man flache Ebenen hat, wo dann Bilder drauf geworfen werden.
Aber was ich super spannend finde, dass bei so Zukunftsvisionen immer Werbung eine große Rolle spielt. Haben wir jetzt da gesehen mit dem Jaws, mit dieser Werbung für den Film. Und aus Blade Runner kennen wir das auch, dass quasi immer so eine, diese Dystopie so ein bisschen verbunden ist, auch mit Konsum und Werbung.
Ist aber auch ein Witz. Es gibt einen Trailer zu Jaws 19. Willst du mal kurz einspielen, Gaston?
Ja, gerne.
You Jaws made you afraid to go in the water. Jaws 2 made you afraid to go back in the water. Jaws 3D was a new dimension in terror. In Jaws 4 The Revenge, it was personal. Then it was just business. Then pure pleasure. Cyber Jaws made you afraid to log on. And Robo Jaws made you afraid of robotic sharks. Then Chief Brody's grandson assembled a super team of shark hunters. Jaws 10, it was man versus shark versus all the terrors of the deep. Outer space, then a prequel, and a sequel to the prequel. And then a new era in terror began. Jaws started a family. Battled a Russian shark named Ivan Sharkovsky, took a bite out of the Big Apple, and learned about love from a mysterious stranger. Jaws 18 Origins, the mind-blowing reboot. Now, the oceans are disappearing, and to save their home, the sharks must attack. Jaws 19. This time, it's really, really personal.
Wow.
Coming soon.
Das ist ein Trailer, der wurde released 2015. Mhm. Da haben natürlich viele halt versucht, mit eben dem Back to the Future Day so ein bisschen noch Werbung zu machen. Und ich fand das so originell, weil im Prinzip diese ganze Idee von Jaws 19, und ich glaube, da steht ja auch wie von Max Spielberg oder so, macht halt total Witz über halt diese ganze Idee, so eine Sequel zu machen. Und in der Sequel zu einem Film, die vielleicht auch beim Skript und beim Schreiben auch ihre eigene Herausforderung hatte, sowas dann unterzubringen, fand ich dann eigentlich wieder, man nimmt sich halt selber nicht so komplett ernst, fand ich eigentlich gut.
Ja, und was in dem Film erwähnt wurde mit 3D, 3D-Brillen scheinen in der Zukunft immer noch ein Ding zu sein. Wir haben wieder den Helfer von Biff, der die 3D-Brille noch immer noch anhat.
Hat er die nicht an in der Vergangenheit oder hat er die auch an der Zukunft?
Nee, die ist immer noch in der Zukunft.
Immer noch eine Fashion Choice.
Ja. Damals dafür entschieden und nie wieder dagegen.
Ja, liefert ihm leider auch in der Zukunft, also leider für ihn auch in der Zukunft nicht wirklich den Durchblick.
Nice.
Auch Pepsi immer noch ein großes Element. Was wir quasi ein wiederholendes Element hatten in der Vergangenheit, als er nach einer Pepsi fragt. Zero, glaube ich sogar. Und in der Zukunft ist Pepsi überall.
Ich glaube, wir hatten im ersten Teil auch schon über die Coda Wars gesprochen. Ich bin gerade, muss ich zugeben, weiß ich nicht, wie in 1989 die Situation war und wie sich die beiden Unternehmen da gefetzt haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich ein zentrales Element auch von Pepsis Werbestrategie dann einfach war. In so einem Film, der erste lief ja schon sehr gut, dann auch nochmal ja, die eigene Positionierung zu untermauern.
Das kann gut sein. Und auch zu zeigen, hey, wir spielen in der Zukunft eine Rolle.
Wollen wir vielleicht zu unserem beliebten Quiz kommen?
Oh, gerne.
Ich habe natürlich, wie in der letzten Folge schon angekündigt, wieder ein Quiz mitgebracht. Wenn Tobi da ist, darf das nicht fehlen. Weil da würde ich direkt mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, ja, also es gibt mehrere Firmen, die in diesem Film Product Placement gemacht haben. Mhm. Zählt mal auf, für was alles Product Placement gemacht worden. Pepsi und Jaws 19 hatten wir jetzt schon. Was sind andere Produkte, die euch in den Sinn kommen?
Speziell in der Zukunft oder im ganzen Film?
Im ganzen Film.
Boah, das ist ganz schwer, finde ich, weil man ja solche Sachen mittlerweile auch schon ausblendet und fast unterbewusst wahrnimmt.
Ja. Also es gibt so Elemente, also natürlich Nike, logischerweise.
Die Schuhe, ne?
Ja. Die Nike Power Laces Schuhe.
Ja.
Das übrigens auch logischerweise ein interessantes Element der Zukunftsvorstellung. Ich glaube, die Schuhe sind ja auch in kleiner Größenzahl irgendwie produziert worden. Natürlich mit Blick auf 2015, haben sich jetzt aber zumindest mein Stand, vielleicht bin ich aber auch popkulturell völlig hinterher, haben sich nicht durchgesetzt.
Ah, ich fände es aber ganz nett, was sie da gemacht haben, weil es ist natürlich eine traurige Ironie so ein bisschen, dass ausgerechnet Michael J. Fox, der später tragischerweise an Parkinson erkrankt ist, selbstschnürende Schuhe trägt. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie halt mit dem Verkauf von diesen Nike Max, das waren diese Schuhe, die sie auf den Markt gebracht haben, das Geld, was erwirtschaftet wurde, haben sie dann der Michael J. Fox Foundation angestiftet.
Nice.
Aber haben sie nicht durchgesetzt, nee.
nächste Marke Pizza Hut mit der, der Pizza, die in den Hydrator muss.
Wobei, ehrlich gesagt, also die Darstellung von Pizza hat mir jetzt nicht unbedingt Hunger gemacht auf Pizza. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber...
Nee, überhaupt nicht.
Klar, logischerweise, man kennt den Kontext irgendwie, den physikalischen, du kannst Dinge halt mit Flüssigkeit aufpumpen. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob das in irgendeiner Weise technisch möglich ist.
Ich verstehe es halt gar nicht, weil Pizza ist ja schon Fast Food. Was ist der Vorteil, eine kleinere Pizza, die man so aufbläst? Also...
Kannst du halt irgendwie besser aufbewahren oder so. Aber letztlich, so ähnlich machen wir es ja mittlerweile auch schon. Also, dass Sachen irgendwie die Flüssigkeit entzogen wird und man sie dann mit Wasser irgendwie aufrühren kann. Ist halt meistens mit Soßen und da wurde es halt übertragen auf Größeres.
Und fallen euch noch Marken ein, die...
Haben wir noch das Auto?
Stimmt, das Auto, das habe ich gar nicht aufgezählt.
Mhm. Welches jetzt? Das von Biff?
Stimmt, das auch. Ist ein Toyota?
Ist es?
Keine Ahnung, ich habe einfach mal einen White Guess.
Das Auto aus den 50ern?
Ja.
Sein Prachtstück
von ja, genau.
1955. Ansonsten, ich könnte mir vorstellen, ich habe da jetzt keine Marke oder keine Firma auf dem Schirm, aber ich könnte mir bei den Hoverboards vorstellen, dass da noch irgendwas war.
Ja, richtig. Mattel?
Ja.
Ah. Stimmt, das auch an den Namen erinnere ich mich sogar. Weil gerade habe ich nachgedacht, war ich ein bisschen stolz eigentlich, dass ich die Marken wegignoriert habe sozusagen und mir das nicht merken konnte. Und habe gedacht, ja, Werbung zieht bei mir nicht, aber Mist, Mattel.
Tja. Also ich habe noch drei verschiedene Marken aufgeschrieben.
Ist halt die Frage, ob ich bin mir da auch nicht sicher, ob bei diesen ganzen Sicherheitssystemen und oder dem Beamer-System zu Hause in dem 2015er Haus, ob da noch irgendwie eine Marke mitgenannt wurde?
Ja.
Hm. Und welche ist es? Verrätst du es uns?
Also einmal ist mir aufgefallen The Weather Channel. Er sagt ja dann auch, als der Junior da den Fernseher anmacht und dann irgendwie 6 Kanäle gleichzeitig guckt, da sagt er ja auch irgendwelche Nummer nur und The Weather Channel, das ist einfach so ein Gegebenes und der Dog redet auch vom Weather Channel irgendwann mal.
Mhm. Also es regnet und er die lobt.
Genau. Und in der Szene habe ich noch AT&T und Texaco habe ich auch noch.
Okay, stimmt. AT&T, daran erinnere ich mich. Gerade auch als die Polizistin die Haustür geöffnet haben, sieht man das Logo sehr gut.
Ich würde sagen, diese Frage geht an Tobi.
Ja. Vielen Dank. Auf jeden Fall.
Dann nächste Frage, und zwar, welcher andere Film aus dem Jahr 1989 wurde bereits im Filmclub-Podcast besprochen? Es gibt so tatsächlich sogar zwei, also es gibt zwei richtige Antworten auf diese Frage.
89? Spielt er? Also er spielt da, oder?
Nee, veröffentlicht. Also okay. Wir haben es dann jetzt, das ist der dritte Film,
ja.
Der 1989 veröffentlicht wurde. Und tatsächlich jeweils im Juni.
Habe ich einen der Filme mit diskutiert mit euch beiden?
Nein.
Ah,
aber ich habe einen Tipp, damit es einfacher ist. Einer von beiden ist von Steven Spielberg.
Ja, schon klar, welcher es sein könnte. Ich weiß nur nicht, welcher aus der Reihe.
Ist es Jaws? Nee.
Nein.
Nee, aus der anderen, oder?
Genau. Tobi, du bist auf einem guten Weg. Sag's doch einfach.
Einer der Indiana Jones.
Ja, richtig.
Frage du, welcher?
Indiana Jones and the Last Crusade.
Mm. Ah, spannend.
Und der zweite Film, wollt ihr es noch versuchen? Gehst du deine Chance noch auszugleichen?
Der zweite. Also Hotzenplotz war deutlich früher.
Ja.
Ja, Gösta, du hast einen leichten Vorteil. Du hast nämlich alle Filme besprochen.
Ich habe bei allen was... ja, hast recht. Ich versuche gerade nochmal zurückzudenken. Wir haben vielleicht Dick und Doof? Klotzköpfe?
Nein. Dick und Doof ist viel früher.
Okay.
Ich nehme es vorweg, die richtige Antwort wäre Vampire's Kiss gewesen.
Oh. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Vampire's Kiss, nee. Wir reden auch nie, aber selten über die, über das Veröffentlichungszeitraum, den Veröffentlichungszeitraum. Tja. Ja, krass.
Jetzt wäre es gutes Wissen gewesen.
Das stimmt.
Wie heißt die Fachzeitschrift, die Marty zunächst von Dr. Strickland klaut und meint, es wäre das Almanach?
Oh, das ist irgendwas Anzügliches.
Irgendwas, also, ja, Girls and...
Ja, aber genau habe ich es mir nicht gemerkt.
Aber er sagt es ja sogar, als er sie aus dem Mülleimer zieht und dann diese Schutzhülle mit dem Almanach-Umschlag abnimmt.
Übrigens, vielleicht kann ich damit punkten, eigentlich müsste doch das Magazin, dürfte das Cover in der Zukunft nicht den Almanach zeigen, sondern müsste ja das Cover dieser Zeitschrift darstellen, oder? Weil er das ja getauscht hat oder als er drumherum gemacht hat.
Wie meinst du? Ja, aber er hat es ja vielleicht nur so als Schutz gemacht, ne?
Aber das wurde, also das Cover lag ja dann quasi im Müll bei dem Direktor. Und wir sehen aber in der Zukunft wieder den Almanach mit dem ursprünglichen Cover.
Aber wir wissen ja nicht, ob in der Zwischenzeit er sich das wieder ergattert hätte, weißt du? Also wenn es normal gelaufen wäre, ob er sich das wieder zurückgeholt hätte.
Ja, okay.
Das Cover aus dem Mülleimer, meinst du? Oder?
Also wir sehen ja quasi, als der Direktor kommt und ihm die Zeitschrift da wegnimmt, da liest er in dieser Zeitschrift. Ja, genau. Und der Direktor spricht ihn noch darauf an, hey, du hast hier Sportwetten, das ist aber nicht gut. Und nimmt ihm das weg. In Wirklichkeit ist in dem Moment ja aber das Cover um diese andere Zeitschrift, genau, dessen Namen wir gerade suchen.
Ja. Aber dein Punkt ist ja, dass er sich später sieht man ihn wieder mit dieser Hülle des Almanachs,
genau,
um das Sportalmanach.
Genau, ja.
Und ich frage mich tatsächlich aber, inwieweit oder inwiefern er sich aus diesem Müll, das weiß er ja nicht,
ja,
Biff zumindest, sich das hätte ziehen können.
Und da wurde ja auch noch nicht eingegriffen in den Lauf der Zeit.
Ja, ich meine, einzige Option, die wirklich realistisch ist, dass er sich das halt irgendwie noch nachdrucken lassen.
Ah, gut.
Aber vielleicht ist das ein kleiner Logikfehler, den wir entdeckt haben.
Tja.
Mir ist übrigens noch was eingefallen, Jesse, das muss ich sagen, auf deine erste Frage. Und das hat mich die ganze Zeit schon nicht verlassen, dieser Gedanke. Es gibt noch ein Product Placement.
Ja,
und zwar der Brief, den Marty vom Doc am Ende geliefert bekommt. 70 Jahre aus der Vergangenheit.
Stimmt.
Und das ist ein Brief von Western Union.
Ja, Western Union. Und es gibt noch ein weiteres, aber da komme ich später darauf zurück.
Okay. Ja.
Krass, so viel. Mensch, verrückt. Mhm. Also kriegt ihr noch den Namen, will noch jemand die Punkte absahnen für den Namen der Fachzeitschrift?
Also Fachzeitschrift, da finde ich keinen Namen, wenn du es Fachzeitschrift betitelst.
Schieß los. Ich glaube, wir wissen beide, worum es ging, aber...
Ja, wir haben keinen Namen.
Die Antwort wäre Ulala.
Ah.
Welcher Song wird im Café 80s im Jahr 2015 gespielt?
War das nicht Michael Jackson?
Welcher Song?
Thriller war es nicht. Mist, was lief da? Ich habe nur Michael Jackson noch im...
Man hat auch Michael Jackson gesehen auf dem Bildschirm.
Ich gebe dir den Punkt, es ist Beat It. Mm. Was ich ganz interessant finde bei Michael Jackson ist, dass es gibt ja auch diese Szene in der alternativen Realität. Und auch da kommt Michael Jackson groß raus. In diesem Zimmer von dem Mädchen, in das er das einbricht, da hängen auch drei Poster von Michael Jackson.
Ja, stimmt.
Also heißt, egal was die Zukunft bringt, Michael Jackson wird ein Star.
Mhm. Ja.
Das ist eine gute Nachricht. Wie oft wird Marty McFly im Film Chicken genannt?
Ich meine...
Oft.
Zählen wirklich nur die direkten, also wenn ihm das direkt ins Gesicht gesagt wurde, wenn auch darüber gesprochen wurde?
Ich habe jedes Mal das Wort benutzt.
Okay, dann würde ich sagen, fünfmal.
Ja, ich hätte was Ähnliches gesagt, aber ich gehe jetzt mal auf 7.
Ja, dann ist es ein Unentschieden, weil die richtige Antwort ist 6-mal.
Oh.
Krass, ne?
Also wir können es mal aufzählen. Einmal wurde es auf jeden Fall gesagt von, wer ist da, nicht Biff, sondern wie heißt sein... Der Griff in 2015. Mhm. Dann hat sein 2015er Ich krieg das von dem Geschäftspartner für das dubiose Geschäft gesagt. Mhm. Dann.
Die Mutter sagt es noch über ihn.
Genau, die Mutter sagt es über ihn. Dann sagt es Biff im Tower, also dem richtigen, also für uns der Hauptfigur, dem Hier und Jetzt Marty. Was ist das fünfte?
Ich glaube, ganz
Ach so, dann natürlich, ich vermute nochmal in 55.
Ja.
Die Frage ist nur, an welcher Stelle. Aber da müssen es eigentlich zweimal gewesen sein, oder?
Ja.
Mhm. Also muss ich sagen, ein wiederholendes Element, wo ich mir dachte, warum hat man das jetzt eigentlich da so präsent reingemacht? Das ist eigentlich, ich habe es nicht so ganz nachvollziehen können.
Das ist auch super banal, wenn man ehrlich ist. Also warum habt ihr irgendwie die Genese der Chicken Story auf dem Schirm? Also gab es da im ersten Teil was zu?
Ich glaube, da war es auch schon, also da war es genauso ein Thema, aber es wurde nicht so richtig erklärt, warum. Also es scheint irgendwas in ihm zu sein, was es triggert und auf irgendwas zurückzuführen ist, aber es wird einfach auch nicht erklärt und deswegen verstehe ich nicht. Also es bringt dem Film jetzt nicht unbedingt was und deswegen ist es ein komisches Element irgendwie.
Es wird halt benutzt, um die Handlung so ein bisschen voranzutreiben. Und ich finde das tatsächlich auch eine große Schwäche von dem Film aus meiner Perspektive. Im ersten Teil, ne, also was sind die Stakes und was geht's eigentlich hier? Und da ist einmal sein eigenes Leben in Gefahr. Wir sehen auf der Bühne, wie er plötzlich irgendwie so unsichtbar wird. Er versteht seine Eltern am Anfang vom Film nicht und lernt seine Eltern so ein bisschen kennen. Er sieht halt, wie der Doc geschossen wird ganz am Anfang, was ziemlich krass ist eigentlich für einen Kinderfilm. Mhm. Und hier springt er eigentlich nur ins Auto, weil irgendwie der Doc sagt, er muss es halt. Also, und ich verstehe auch gar nicht, warum er da ins Auto geht, weil eigentlich ist doch gerade alles super. Also ich würde auf gar keinen Fall in die Zukunft reisen wollen. Dann stolpert er eigentlich so von Szene zu Szene und es fehlt so ein bisschen die große Idee, warum er irgendwas genau machen muss. Und muss ja irgendeinen Grund geben und irgendwas, das ihn so vorantreibt. Und da wird halt dieses Chicken halt ganz oft dann benutzt, so als, ja, als eigentlich so ein Motiv, um die Handlung halt voranzutreiben.
Ist auch diese Szene, die du gerade betitelt hast, finde ich auch spannend, weil Jennifer da ja auch quasi mitgeht und das irgendwie auch so, also wenn man jetzt mal alle Szenen sich vors innere Auge führt, an denen Jennifer mitgespielt hat, war sie, glaube ich, 3/4 davon in Ohnmacht. Und ja. Auch so war es jetzt irgendwie für sie kein großer Auftritt.
Ja, ich meine, der Doc sagt auch direkt am Anfang, she's not essential to my plan, ne?
Ja.
Ist aber super spannend, also ihr habt es sicherlich gemerkt, aber ich meine, Jennifer wurde neu besetzt. Jetzt mit Elizabeth Sue und dann gibt es auch so eine, man kann sich das angucken auf YouTube, wie diese Eröffnungsszene, die ja schon das Ende ist des ersten Teils, einfach nochmal genau nachgespielt haben.
Ja.
Und dann plötzlich, also Michael Jack Fox hat längeres Haar und natürlich das Timing ist auch ein bisschen anders und so, aber ja, also die ist ein ernster Grund, ne? Die Darstellerin im ersten Teil, Claudia Wells, die hat aufgehört, weil ihre Mutter an Krebs erkrankt war.
Mhm.
Und deswegen haben die es halt nochmal neu gedreht.
Aber es ist natürlich auch mutig, wenn ein bisschen Zeit dazwischen ist, schon so einen Trailer für den nächsten Teil zu präsentieren, ohne das Wissen, dass man, wie das jetzt genau funktionieren wird im nächsten Teil. Also wir haben ja eine ganz ähnliche Geschichte mit dem Vater.
Die Leute, die das Skript geschrieben haben, haben gesagt, die hatten einfach keine Idee. Also die wussten nicht, dass es einen zweiten Teil geben wird und haben das letzte eigentlich eher so als Gag eingebaut. Und dann war es halt schwierig, ne? Du musst halt irgendwie das als Teil der Geschichte mit aufnehmen, ne?
Ja.
Ja. Aber insgesamt, das, was man ja dann auf jeden Fall mitkriegt, du hast es, glaube ich, schon erwähnt gestern, ne, vorhin, dass zum Abschluss des zweiten Teils schon der Trailer für den dritten zu sehen ist. Dass sie dort direkt beide Teile apparently im Paket gedreht haben, also die beiden abschließenden. Und die sind dann ja auch, ich glaube, es gab eine Pause von 4-5 Jahren und dann sind sie innerhalb von 2 Jahren sind die beiden letzten Teile rausgekommen.
Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die ja eigentlich als einen Film geschrieben gehabt im Drehbuch,
ja,
aber dadurch, dass der viel zu teuer geworden wäre, haben sie es dann und viel zu lang auch, haben sie es dann aufgeteilt in 2 Filme.
Wow, okay. Dann muss ich weiß nicht, ob dein Quiz noch länger geht, Jesse, aber ich muss dann ganz kurz an dieser Stelle, würde ich gerne auf die verschiedenen Timelines, die wir im ersten und zweiten Teil schon gesehen haben, eingehen und die parallel oder nicht parallel gelaufen sind, einmal kurz mit euch besprechen, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir den dritten noch nicht gesehen haben, aber wir können vermuten, dass dort auch nochmal verschiedene Zeitebenen mit reinkommen. Und wenn ich das jetzt richtig alles abgebildet habe, dann starten wir im ersten Teil in 1985, reisen in die Vergangenheit, 1955, kehren zurück mit einem in ein optimiertes oder ein besseres 85, gerade für die McFlys. Dann reisen wir in die Zukunft nach 2015. Während wir dort in 2015 sind, reist Biff als alter Mann nach 1955 und überreicht seinem jüngeren Ich den Almanach. Damit verändert der junge Biff, also der alte Biff quasi über den jungen Biff, also schafft eine neue Timeline, und zwar logischerweise irgendwie natürlich auch eine neue 2015er Timeline, aber für uns ist relevant, dass er nach Martys Rückkehr mit dem Doc in 85 auf einmal Biff ein Riesenimperium hat, und das ist auf diese Reise des älteren Biffs zurückzuführen. Und dann reist Marty mit dem Doc zurück in 55, um das 85, das er wiedergefunden hat, verändert durch Biff, wieder in die ursprüngliche Version, die wir zum Ende des ersten Teils gesehen haben, zurückzuführen. Mhm. Und was wir natürlich auch noch wissen, ist sozusagen durch den Brief am Ende, der Teaser, dass der Doc, der durch diesen Blitzeinschlag in der Luft, als er in der Zeitmaschine war, dass er durch diesen Blitzeinschlag in die Vergangenheit geschleudert wurde, und zwar in eine Vergangenheit, die 70 Jahre vor 1955 liegt. Und das ist quasi eine jetzt noch nicht weiter elaborierte, aber auch stattfindende Timeline am Ende des zweiten Teils.
Und dann finden ja quasi noch irgendwo dazwischen verschiedene Timelines statt, in denen der Doc irgendwo in der Zukunft war und auch mehrfach hin und her gereist ist. Also er war ja quasi auch schon da. Und es lässt ja auch erahnen, dass er die Zukunft kennt, weil er ja den DeLorean auch quasi flugfähig gemacht hat und auch so ein bisschen zukunftsmäßig verbessert hat.
Stimmt, und er hat ja auch immer eine Zeitung mitgenommen.
Genau, und er hat auch Geld für sehr viele Jahre. Das heißt, da gibt es noch ganz viele kleine Reisen des Docs dazwischen.
Ja, der Traum einer jeden Zentralbank, glaube ich, so ein Köfferchen.
Ich verstehe nicht, warum der Doc nicht einfach ganz am Anfang vom Film, wenn die in die Zukunft reisen, nicht einfach sagt zu Marty, weißt du was, irgendwann, ich habe das gesehen, achte mal darauf, wenn es passiert, dass dein Sohn nicht das und das macht. Das wäre viel einfacher gewesen, als in die Zukunft zu fahren, oder?
In der Theorie. Aber wir wissen ja, in der Praxis ist es nicht immer so, wie man sich das vorstellt, im stillen Kämmerlein. Und da braucht man durchaus auch so ausgeklügelte Elemente wie Chicken.
Vor allem Chicken.
Ich muss auch echt sagen, also ich finde, Doc und Marty sind eigentlich echt ein schlechtes Team. You don't believe this! We gotta go back to 1955! I don't believe it! Die sind super ähnlich, weißt du, die sind sich super ähnlich, die sind beide komplett impulsiv und irrational und jumpy, können irgendwie nicht so still sitzen, und wenn ich mir so Persönlichkeitstypenmodelle vor mir sehe, dann müssten die eigentlich super ähnlich abschneiden. Also es ist einfach genau die Leute, die nicht Zeit reisen sollten eigentlich.
Zumindest nicht zusammen. Also sie müssten sich so ein bisschen gegenseitig wieder erden oder so ein bisschen hochbringen. Und ich glaube, da sind sie eben, wie du sagst, sich zu ähnlich.
Ja, aber da merkt man auch, dass es Gründe gibt, warum der Doc jetzt nicht mit einer Vielzahl an gelungenen Experimenten aufgetrumpft hat im Laufe seines langen Lebens. Grundsätzlich so ein bisschen diese Einstellung, es geht gar nicht darum, dass du ständig irgendwie tolle Erfindungen in die Wege leitest oder tolle Unternehmen oder was auch immer aus dem Boden stampfst. Es reicht aus, wenn du, auch wenn es später im Leben ist, eine erfolgreiche Sache irgendwie auf die Bühne bringst, und damit kannst du dein Leben und das anderer verändern. Ne, wie du schon sagst, jetzt dieses Element oder dieser Moment, wo Marty mit dem Almanach aus dem 80er-Café rauskommt, und dann nimmt ihm der Doc das ab und legt es ja basically auf eine volle Mülltonne obendrauf. Und das sind so Elemente der Unvorsichtigkeit. Eigentlich kannst du natürlich nicht davon ausgehen, dass der alte Biff, der natürlich ganz am Anfang des Films, das ist ja so ein bisschen auch der Cliffhanger für den Start des Films, dass Biff ja sieht, wie sie mit diesem mit dem DeLorean in die Luft sich verabschieden. Aber das muss in meinen Augen eigentlich so ein ausgeklügelter Stratege wie der Doc auf dem Schirm haben, dass sowas dann auch ein Bumerang sein kann. Hat er nicht. Und erst dadurch kommen diese Verwinkelungen und verschiedenen Timelines so richtig zum Zuge und darauf wird ja die Story dann auch aufgebaut. Also es sind so Elemente, wo ich mir denke, also ne, ist klar, dass die Storywriter das sich so gedacht haben, weil dadurch kommen dann halt überhaupt diese verschiedenen Spannungselemente rein, aber es sind teilweise echt sehr simple Fehler, die dann zustande kommen.
Gleichzeitig hat Biff ja auch zwei Anläufe gebraucht, das zu sehen und dann erst zu schalten. Er hat es ja schon in der Vergangenheit beobachtet, wie die da wegfliegen und dann nochmal. Und beide Male war er verblüfft.
Aber bei ihm kamen dann halt auch Sachen zurück. Also ich finde diese Déjà-vu-Momente ganz, ganz interessant. Klar, Marty hat viele davon. Gerade als er dann in 55 ist und sich selbst aus dem ersten Teil sieht. Aber es gibt diesen einen Moment, wo auch quasi diese Szene nach diesem 80er-Café, wo er dann wo er vor Griff und seiner Bande weg will und sich dann eins dieser Hoverboards schnappt. Mhm. Genau dieselbe Szene, nur mit Hoverboards und nicht mit Skateboards. Ja. Und der Moment, in dem Biff, also der alte Biff sagt, I'm very familiar with this oder so, da merkt man, dass bei ihm natürlich dann noch einiges zurückkommt. Aber es ist schon interessant, stimmt, dass er basically 50 Jahre, 60 Jahre braucht, um das zu realisieren, oder 70 sogar.
Ich finde auch, also eigentlich ist es ja total, also es bietet sich total an für so einen Film, in dem man mehrfach in die gleichen Personen in verschiedenen Zeiten sieht und auch immer wieder mal in der Zeit springt, dass man da so wiederholende Elemente mit reinmacht. Aber ich glaube, also vielleicht hätte man da noch mehr rausholen können und da auch mehr auf so persönliche Entwicklungen setzen können, dass man irgendwie so wiederkehrende Elemente bei der Figur hat, bei der sich dann irgendwas nochmal festsetzt.
Das sind halt eher unterhaltende Szenen, ne? Also die sind jetzt nicht dafür da, um die Charaktere so ein bisschen zu entwickeln.
Ja.
Das wohl war es, ist am Ende Hollywood.
Dann, wo wir bei Hollywood sind, dann gehe ich zur nächsten Frage. Welche Rolle in diesem Film spielt Elijah Wood?
Das weiß ich. Das ist der Junge, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der an dieser Konsole steht und sagt, das muss man noch mit der Hand spielen, das ist ja altmodisch.
Richtig.
Das kennen wir aus Herr der Ringe und Der Hobbit.
Noch nicht im Filmclub besprochen tatsächlich.
Ja, stimmt.
Aber was noch nicht ist, kann auch werden, ne? Also schreibt uns
ganz
eine E-Mail.
Ganz tolle Filme.
Ja.
Mit was befüllt der Doc den Fluxkompensator am Anfang des Films? Wobei tatsächlich nicht den Fluxkompensator, sondern die Energiequelle für die Zeitmaschine.
Den technisch fortgeschrittenen Fusionsreaktor. Ich meine, er füllt ihn mit Bier und der Biercan auf, die er dann da reinwirft.
Ich glaube, es ist quasi, er hat ihn so ein bisschen zum Bio-Reaktor gemacht. Also wir haben am Anfang, war es ja quasi noch mit radioaktiv geladenen Dingen, die man da einbauen musste.
Uran,
genau. Und jetzt ist es irgendwie mit Bioabfällen und eben irgendwie alles, was da so... Er schmeißt ja immer wieder irgendwas rein.
Ja, aber die Frage ist ja, was er spezifisch am Anfang reinschmeißt. Und ich meine, es ist auf jeden Fall ein Getränk.
Mhm.
Ich meine, es ist eine Dose Bier und also ein Rest davon und es ist eine Banane.
Genau, Banane hätte ich auch gedacht, ja.
Ja, jetzt ist die Frage, wen gebe ich den Punkt? Aber tatsächlich sind Bananenschalen und es ist Miller's Light und die Dose.
Yes.
Und deswegen, das ist das nächste Product Placement.
Ja, true.
True.
Hat Tobi, den darfst du dir mitnehmen, den Punkt.
Glückwunsch.
Das liegt von dir.
Dann im Prinzip die, wir haben jetzt schon über die Energiequelle geredet. Wie heißen die eigentlich genau, die Energiequelle für die Zeitmaschine? Da steht was drauf, die hatten einen eigenen Namen.
Wow. Also auffällig, oft ist die Energiequelle für die Zeitmaschine ein Blitz, aber danach ist nicht gefragt.
Mm-mm.
Also du meinst den Namen, der in dem Auto auf dem Gerät steht?
Mhm.
Ah, doch. Moment, der draußen drauf steht. Da steht nicht Thermomix, so weit sind wir noch nicht, aber
nee.
Da steht da nicht irgendwas Mr. Fusion oder so?
Ja, richtig.
Stark.
Stark.
Ah, habe ich einmal gut hingeschaut.
Und jetzt eine einfache Frage, die Gösse, die kriegst du, dann kannst du auch aufholen. Wahr oder falsch? Sagt der Film richtig voraus, dass die Florida Marlins die World Series 1997 gewinnen und die Chicago Cubs die World Series 2015 gegen Florida spielen würden?
So wie überrascht, wie die Vergangenheitsdarsteller waren, behaupte ich mal nein.
Ja, es ist richtig, aber es war wohl super, super eng.
Okay.
Also, ja, die waren sehr nah dran.
Ja, ich meine, es beflügelt ja auch, weißt du, wenn du in dem Film erfährst, hey, da gewinnen wir, dann ist nochmal eine andere Mentalität auf dem Platz.
Wow, Sportpsychologe, Christa.
Ja, super, damit das Quiz dieses Mal geht an Tobi.
Würde auch behaupten, Tobi, nicht schlecht, aber dafür haben wir dich als Experten hier dabei.
Das war ein ganz enges Rennen, das muss ich dazu sagen.
Ah.
Ich muss direkt, weil wir ja bei den ganzen Feinheiten jetzt auch bei den Fragen waren in diesem Film, ich wollte euch nochmal eine Sache zu den Styles, die sie für 2015 predicted haben, fragen. Und zwar, was sagt ihr zu den Jeans, wo die Hosen aus den Taschen schauen? Nee, die Taschen aus den Hosen, so rum. Das war jetzt gerade.
Die
Ich muss sagen, das setze ich nicht durch. Die Jacke finde ich aber ziemlich cool tatsächlich.
Ja.
Also, ja, wo ich wohne, regnet sehr oft und da hätte ich so eine Jacke gerne, die sich selbst trocknen kann.
Das stimmt, selbst trocknen wär ganz gut. Wobei, wenn sie dann dicht ist, ist auch, also da muss sie nicht trocknen, sondern dann wäre sie auch okay.
Aber mir ist nämlich eine Sache aufgefallen bei diesem Hosenstyle. Der Doc sagt, Marty, du musst die Taschen aus der Hose ziehen, das ist hier so der Style. Mhm. Und wenn wir dann seinen Sohn sehen, Marty Jr., hat er nicht nur die Taschen aus der Hose raus, sondern er hat die Hose falsch rum an.
Ja.
Und jetzt frage ich mich, will uns jemand sagen, dass Marty Jr. besonders
stylisch
ist? Oder ist er besonders, weiß ich nicht, flach im Kopf? Wie auch immer.
Also ich finde auch tatsächlich die Logik von Genetik ganz interessant, weil natürlich Griff und Marty Jr. sehen ihren Vätern schon sehr, sehr, sehr ähnlich.
Ja. Naja, und auch Martys zukünftige Tochter sieht ihm sehr ähnlich.
Das ist lustig, weil ja tatsächlich der Darsteller Michael J. Fox sie gespielt hat.
Ja.
Diese Szene ist wirklich eigentlich genial, weil damals war das mit den Spezialeffekten noch nicht so krass. Und sie haben dieselbe Szene immer wieder gespielt. Und Michael J. Fox hat einfach alle Rollen eingenommen und immer dann auf einem anderen Platz. Und dann haben sie das zusammengeschnitten. Und also der Hintergrund darf sich ja nicht verändern, weil sonst siehst du das. Und sie haben alles festgeklebt da. Und es gab tatsächlich, also zwischen den Drehtagen auch ein Erdbeben, ein kleines. Und sie hatten Angst, dass sich da was verschoben hat, aber man hat nichts gesehen. Also, aber krasse Leistung von ihm, dass er sich da in alle Rollen reinbegeben hat.
Aber der Schlüssel dazu ist nicht nur, dass sie es festgeklebt haben, sondern Innovation eigentlich, und zwar Motion Control Technology. Das heißt, dass so eine Kamerafahrt wirklich ganz genau wiederholt werden kann.
Ja.
Und das ermöglicht dann halt, dass du halt verschiedene Bilder so zusammenschneidest, dass es halt aussieht, als wär das ein Bild.
Ist auch schon sehr innovativ eigentlich für die Zeit.
Das ist super innovativ, aber das ist auch Zemeckis. Also da gibt es diesen anderen Film mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, das muss ich natürlich jetzt gleich kurz nochmal recherchieren, aber wo im Prinzip ein Cartoon reingeschnitten ist in einem, jetzt muss ich sofort nachgucken, das ärgert mich jetzt gerade, dass ich es nicht parat habe, aber da hat er das auch schon gemacht. Also der ist da wirklich sehr zukunftsweisend.
Wir haben in dem Film haben wir ja eigentlich viele Effekte, wo ich wirklich oft gedacht habe, puh, spannend dargestellt, also, aber dass das quasi ein Effekt ist, der eigentlich am genialsten ist und der aber theoretisch gar nicht auffällt, muss ich dann wieder sagen, nicht schlecht. Also
der Film heißt Who Framed Roger Rabbit und das aus dem Jahr davor, und da ist im Prinzip spielen dann Cartoon-Charaktere mit echten Menschen. Das ist wirklich super innovativ für die damalige Zeit.
Ja, okay. Für 88.
Klingt nach einer Empfehlung.
Ist aber ganz interessant, weil also auf der einen Seite natürlich diese Wiederholungen der Szenen, die mussten ja die Szene durch mehrfach drehen. Das ist 100% akkurat. Und ich finde es so herrlich, dass gleichzeitig diese Reshots von den Szenen aus dem ersten Teil gar nicht so 100% akkurat sind. Da geht man total auf den Charakter, den Vibe so ein bisschen und verlässt sich darauf. Während man halt für diese Technologie, um sozusagen die gleichen Charaktere in einer Szene spielen zu lassen, sich ja total in diese technischen Details verliert. Ich auch die Szene, wie Marty Senior, Marty Junior ein Getränk einschenkt zum Beispiel. Mhm. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend.
Ja, stimmt. Mhm. Aber wir haben auch den gleichen Effekt, also da nochmal, ich habe das vorhin erwähnt, der Vater, George McFly, ja nicht mehr vorkommt in diesem Film. Und das lag nicht daran, dass er nicht mit drin war im Skript, sondern dass der Schauspieler einfach so viel bezahlt haben wollte, dass sie das nicht mehr ertragen konnten.
Es gibt tatsächlich von ihm eine gegenteilige Aussage. Also diese Aussage mit den Gehypt-Forderungen, die ist vom Schreiber und Produzenten Bob Gale.
Genau, ja.
Und er hat gesagt, für ihn war das auch moralische, ethische Probleme mit dem Drehbuch. Das fand ich ganz interessant, weil das finde ich tatsächlich eine valide Kritik. Und zwar sagte im Prinzip er, ja, der Film hat einfach einen super starken Fokus auf die materiellen Unterschiede gemacht. Also sozusagen in dem ersten Teil, was ja im Prinzip der einzige Unterschied am Ende ist, ist, dass eben der Charakter, der von Crispin Glover gespielt wird, also George McFly, dass der halt in der ersten Realität halt so ein bisschen duselig da ist und in der zweiten Realität ist der halt total anders. Und das ist aber halt der Unterschied ist vor allem halt das Materielle, das Finanzielle und nicht Liebe, sondern was ja auch eine Botschaft hätte sein können.
Ist auch aber mutig, also für einen Mitte-20er Schauspieler zu sagen, nee, bin ich nicht dabei.
Er hat aber später nochmal einen Film mit Zemeckis gemacht, mit Robert Zemeckis, von daher denke ich, sind die da sich dann trotzdem gut ausgekommen. Und es scheint ja so, also er hat ja dann dagegen geklagt.
Ne, er hat dagegen geklagt, weil er gezeigt wurde in dem zweiten Teil. Also es wurden Szenen wiederverwendet, in denen er drin ist, für die er aber ja kein Geld bekommen hat. Und dagegen hatte er geklagt.
Ja, und es ging nicht nur darum, sondern auch darum, dass eben der Jeffrey Wiseman, der sozusagen dann seine Rolle übernommen hat, der hat ja dann lauter so Prothesen und Make-up getragen, um das Aussehen von Crispin Glover so nachzuahmen. Und da wurde er eben sagen, ein Teil von dem Verfahren ist, dass er sagt, diese Ähnlichkeit zu ihm, die wurde ohne seine Zustimmung verwendet.
Er hat recht bekommen.
Und ehrlich gesagt, ich meine, im Film, die sind sich ja dem auch so ein bisschen bewusst, ne? Weil sie versuchen ja dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. In dieser Szene, in der George McFly zu sehen ist, da hängt er ja so kopfüber. Also ist ihnen ja eigentlich klar, dass wenn man ihn normal sehen würde, man wahrscheinlich den Trick erkennen würde.
Ich stelle es mir für beide Seiten schwer vor. Also auch einen Film zu machen, wo man weiß, ich habe jetzt diesen Darsteller nicht. Irgendwie bei der Jennifer war es nicht so wahnsinnig tragisch.
Ja, ich muss auch zugeben, dass ich das gar nicht direkt so wirklich gesehen habe.
Was natürlich auch wieder dafür spricht, dass die Rolle von Jennifer einfach sehr
schlecht geschrieben ist, genau. Und da hätte man ja auch umgekehrt sagen können, also die haben gesagt, ja, oh Gott, wir wussten nicht, was wir machen mit ihr. Und da hätte man ja auch sagen können, komm, lass mal jetzt einen interessanten Charakter schreiben. Ich glaube, der Film besteht auch nicht den Bechdel-Test. Es gibt diese beiden Polizistinnen, die sprechen, aber ich weiß nicht mehr, was die genau sprechen, ehrlich gesagt.
Da geht es um den Fingerabdruck und
und darum, dass sie sehr jung aussieht für Anfang, Mitte 40.
Stimmt.
Also und eine gute Hautstraffung gehabt haben muss. Das ist ja übrigens auch so ein Leitmotiv, das man da an vielen Stellen mitkriegt. Doc Brown sagt ja, also zieht sich ja auch quasi diese Maske ab und sagt, ich habe mir eine Maske aufgezogen, weil ich Angst hatte, Marty, dass du mich in der Vergangenheit, also in 85, nicht wiedererkennst, weil ich habe mich verjüngen lassen. Was natürlich absurd war, weil als er die Maske abgenommen hat, sah er zwar, hat er 3 Falten weniger, aber sah genauso aus wie überall. Und das haben die Polizistin haben diesen Punkt ja genauso aufgenommen. Anscheinend ist in der ausgedachten Zukunft oder der Idee der Zukunft, die sich da überlegt wurde, geht es sehr viel um Schönheit und auch Schönheits-OPs und so weiter.
Ist auf jeden Fall alltäglicher geworden.
Aber ich glaube, das ist auch ein Trick.
Yes.
Weil in dem ersten Teil, da wurde der Doc von 1985 so gealtert, dass er halt 30 Jahre älter aussah als 1955. Und jetzt sind wir ja sozusagen im Jahr 1985, beginnt die Reise mit dem Doc aus dem Jahr 1985. Und dann hätte er ja sozusagen jeden, für den ganzen Film hätte der dann immer eine große Maske tragen müssen und hätte da, und deswegen trägt er diese Maske, mit der er dann sozusagen 20 bis 30 Jahre jünger aussieht. Und das heißt, dass die einfach dadurch Christopher Lloyd nicht jeden Tag für jede Szene älter aussehen lassen mussten, sondern ihm einfach die Perücke aufsetzen konnten und gut ist.
Ich glaube auch, dass es genau das ist, dass sie quasi einfach clever damit umgegangen sind, um den Aufwand einfach gering zu halten.
Ja. Aber wie verändern sich denn die Charaktere? Also wie seht ihr den Doc im Vergleich zum ersten Teil?
Eigentlich eine ganz spannende Frage, weil wir ja den Doc, also wir sehen ja den Doc eigentlich, wir lernen ihn kennen, aber wir sehen ihn dann ja auch immer wieder in jüngeren Zeitpunkten. Das heißt, eine Veränderung oder eine Weiterentwicklung der Person ist natürlich auch nochmal anders oder eben wieder geringer oder so. Aber was man auf jeden Fall merkt, ist, dass er sich selber nicht so sehr an seinen Ausspruch hält, dass man nicht so viel über die eigene Zukunft wissen sollte.
Da habe ich auch ein Audio-Snippet mitgebracht.
And this is the year 2015?
October 21st, 2015.
God, so like you weren't kidding. Marty, we can actually see our future. Doc, now you said we were married, right? Yeah. Was it a big wedding? Marty, we're gonna be able to see our wedding.
Wow.
I'm gonna be able to see my wedding dress.
Wow.
God, I wonder where we live. I bet it's a big house with lots of kids and... How many kids?
Doc, what the hell are you doing?
Relax, Marty. It's just a sleep-inducing alpha rhythm generator. She was asking too many questions and no one should know too much about their future. This way, when she wakes up, she'll think it was all...
Genau das.
A dream. Ja, und ich finde es ja herrlich, weil ganz am Anfang sagt er ja so, oh, ihr habt Kinder, es geht um eure Kinder, ihr seid verheiratet und so. Er gibt ja super viel Information die ganze Zeit weg. Und dann kurz danach so, oh nee, shit, man sollte nicht so viel wissen über seine eigene Zukunft.
Das stimmt. Das sagt,
ja, aber dabei ist er ja gleichzeitig der allwissende Zeitreisende. Und das macht es tatsächlich so ein bisschen weird. Ich finde, also mein Gefühl ist gewesen jetzt nach diesem zweiten Teil, dass... Also er hatte seine Momente, seine Rolle und gerade auch, als es dann um diese Impulse ging, nochmal also in die Zukunft zu reisen, er initiiert das, dann auch wieder zurück in die Vergangenheit, dann erleben wir ihn ja auch nochmal mit seinem alten, also seinem 55er-Ich und so. Aber insgesamt hatte ich am Ende des Films nicht das Gefühl, dass der Doc ein treibender Charakter dieses zweiten Teils ist.
Ja, er ist immer nur wichtig, wenn es um die Zeitreise geht. Also wenn es darum geht, aktiv in die neue Zeit zu reisen, dann muss er halt mit, weil er ist quasi der Busfahrer, aber er hilft jetzt nichts in der Zeit so richtig.
Also ich finde schon, dass er jetzt eigentlich so eine eigene Motivation stärker bekommt. Davor mussten wir ja so viel raten über ihn, über was man hat gesehen hat bei ihm in der Wohnung. Und jetzt sagt er ja einmal auch, also einmal sagt, my only regret is to never get a chance to visit my favorite historical era, the Old West. Also das ist sozusagen das eine. Aber es ist viel zu gefährlich, dahin zu fahren. Und dann sagt er, better that I devote myself to studying the other great mystery of the universe, woman. So. Ja, da zeigt er aber auch, dass da vielleicht noch was ist, was wie für ihn in seinem Leben etwas fehlt vielleicht.
Ist natürlich auch schwierig, das in anderen Zeiten zu suchen. Also.
Ja, der dritte Teil wird, glaube ich, mit Blick auf seine Rolle und auch die Charakterentwicklung des Docs nochmal interessant. Da bin ich mir relativ sicher, gerade weil er dann ja in der Zeit ist, die er so sehr schätzt.
Ja, denke ich auch.
Stimmt.
Also da nehmen wir jetzt nichts vorweg übrigens, weil wir wissen, dass der Brief aus dieser Western-Zeit kommt.
Also es gibt noch ein weiteres Ding, und zwar, dass es nicht so ganz genau nimmt mit Regeln. Da gibt es so eine Szene, wie sie sozusagen in der alternativen 80er-Jahren in der Realität landen und er parkt erstmal in der No-Landing-Zone. Nee, das muss in der Zukunft sein. Also in der Zukunft, und er parkt in der Low-Landing-Zone, was ich sehr sympathisch finde.
Mhm. Und irgendwie hat das nicht so mit Auto abschließen.
True.
Umgekehrt muss man sagen, Biff kann direkt den DeLorean fliegen und weiß, wie es funktioniert. Das ist doch schon mal ein Stark eigentlich. Hätte man ihm gar nicht zugetraut.
Scheint eine gute, einfache User-Oberfläche zu haben, das Teil.
Ja, und er weiß auch direkt, wie man Mr. Fusion bedient. Also er musste ihn nicht mal befüllen, das ist natürlich ein Vorteil.
ja, also Biff vielleicht gar nicht so blöd, wie man ihn immer einschätzt. Ich finde aber auch die Szenen ganz witzig, in denen quasi der alte Biff den jungen Biff so ein bisschen maßregelt und sagt, also wenn du die Sprichwörter alle falsch benutzt, dann nimmt dich keiner ernst und so.
Ja, der hat sich auf jeden Fall entwickelt.
Ja, ich finde tatsächlich Biff in diesem Film auch eigentlich sehr interessant. Wie würde sich jemand entwickeln, wenn er alle Möglichkeiten hat? Und tatsächlich, ich meine, der Charakter in der alternativen Zukunft, der wurde auf Donald Trump aufgebaut. Mhm. Und eins meiner Lieblings-Letterbox-Reviews war auch, so, who of you went back and gave Trump the sports almanac? Aber fand ich super interessant, weil ich meine, was sagt eigentlich der Charakter Biff über den amerikanischen Traum aus? Also über Kapitalismus, über uns, was sozusagen erstrebenswert ist, wünschenswert.
Naja, und insbesondere, weil wir uns ja in so einer, wenn wir ehrlich sind, Horror-Timeline befinden, in der er da sein Reichtum erreicht hat, in der es keine Sicherheit gibt. Selbstjustiz ist an der Tagesordnung. Ist schon quasi so das Thema in den Abgrund schauen, ne?
Ist eine dystopische Zukunft.
Mhm. Und da ist tatsächlich bei den Deleted Scenes gibt es auch eine interessante Szene, und zwar, wenn er zurückkommt, dann sieht man ihn eigentlich sterben. Also das wird herausgeschnitten, also er fadet dann so away, also weg, und das soll halt eigentlich darstellen, dass sozusagen in dieser alternativen Zukunft, in der Biff dann sozusagen so reich geworden ist, dass er in dieser Parallelzukunft von Lorraine erschossen worden wäre. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man die Kritik nimmt von dem ersten Teil, natürlich eine ganz andere Darstellung ist, und zwar, man kann vielleicht materiell, kann man zu Reichtum kommen, indem man in der Zeit reist und dann auf Sportwetten setzt. Aber man kann nicht dadurch Liebe gewinnen.
Ja, Zuneigung muss man sich auch erarbeiten.
Ist ja auch immer dieser ewige Kampf zwischen ihm und McFly, also dem Vater, um die Lorraine. Also er versucht es ja immer zu umgarnen und zu gewinnen für sich. Und diese alternative Zukunft zeigt so ein bisschen, dass selbst wenn das erfolgreich wäre, es irgendwie nicht so richtig funktioniert.
Ich habe übrigens noch eine Sache zu diesem, weil du hattest gerade den Deleted Scenes Tod quasi von Biff erzählt oder darüber gesprochen. Und eine Sache, die ich auch ganz, also wo ich mich tatsächlich gefragt hatte, was passiert da eigentlich mit dem alten Biff? Ihr erinnert euch vielleicht, als er zurückkommt von seiner Zeitreise, da sieht man ihn so schmerzverzerrt sich hinter Mülleimern oder sowas verstecken. Ich habe mich gefragt, also woher kommen die Schmerzen? Ist das war die Fahrt so anstrengend? Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber dann haben wir zwei Szenen später, oder nee, ein bisschen, ich glaube deutlich später, findet Marty, wenn ich mich nicht täusche, das abgebrochene Stück des Stocks, seines Gehstocks von Biff. Des alten Biffs. Mhm. Und deswegen denkt man sich dann, naja gut, wahrscheinlich hatte er gerade Probleme, diesen Gehstock da rauszuziehen, und das hat ihm irgendwie wehgetan. Ich habe die Sache dann irgendwie nochmal nachgeschaut, und Robert Zemeckis sagt, dass tatsächlich er darstellen wollte, dass das Biff genau das Gleiche fühlt wie Marty im ersten Film, und zwar, dass er aus der Geschichte quasi am Rausfaden ist, weil logischerweise ist hier quasi dieser alte Biff, wird ja eine neue Person, dadurch, dass sein jüngeres Ich jetzt an Reichtum gekommen ist.
Ja, good point.
Das ist eine viel schönere Antwort, weil das ist die Szene, in der bei den Deleted Scenes man halt sieht, wie er stirbt. Und ich dachte zu sagen, das wird nur so angedeutet, aber es macht eigentlich total Sinn, dass es halt da eine andere Person sein muss, ne?
Krass.
Wie entwickelt sich für euch Marty?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde es spannend, wie schnell die beiden so ein Team werden irgendwie. Also gleichzeitig sind sie meistens irgendwie voneinander getrennt, also zumindest die Originale. Ja, Marty, er beruft sich so ein bisschen auf seine Skills, die er hat, und versucht damit dann immer seine Probleme zu lösen. Also mit dem Skateboard kann er einfach umgehen, egal ob es Räder hat oder nicht.
Da habe ich übrigens auch, kleiner Einschub, habe ich auch was rausgefunden. Und zwar konnte Marty, also apparently im zweiten Teil, also Michael J. Fox, konnte wohl gar nicht mehr so wirklich Skateboard fahren. Zumindest nicht so gut wie im ersten Teil. Und er hat das im Nachhinein dann den Anfängen der Parkinson-Erkrankung zugeschoben. Allerdings ist die erst später quasi bei ihm offiziell ausgebrochen. Aber ein ganz interessanter Punkt, dass sozusagen diese 4 Jahre, die zwischen diesen beiden Filmen war, dazu geführt haben, dass auch motorisch so einige Dinge sich schwieriger dargestellt haben und wahrscheinlich da ein bisschen mehr trainiert werden muss, damit es cool aussieht.
Er ist auch gealtert. Er sagt auch selber in einem Interview, dass er quasi bei der Szene, bei der er auf der Bühne so in die Knie geht und auf dem Boden spielt, dass er da auch gedacht hat, was, wie habe ich das damals gemacht? Es scheint wohl ein bisschen gebrechlicher geworden zu sein, das Alter. Aber die Person, also er hat ja diese sichtliche Macke mit dem, wenn er quasi so ein bisschen herausgefordert wird, ob er irgendwie feige ist oder so, dass er dann unbedingt beweisen möchte. Gleichzeitig zeigt er am Anfang auch so ein bisschen, im ersten Teil kennen wir ja ihn auch, dass er so ein bisschen Angst hat, zurückgewiesen zu werden. Und im zweiten Teil kann ich gar nicht so eine große Veränderung bei ihm feststellen. Ich weiß nicht, Jesse, hast du da mehr gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Das finde ich auch so ein bisschen schade. Er ist ja immer noch sehr jumpy. Aber das ist tatsächlich auch, finde ich, so ein bisschen der Style von Michael J. Fox. So dieses, er hüpft ja immer so ein bisschen eigentlich von Ort zu Ort. Er hat so einen sehr interessanten Gehstil. Ich habe viele von seinen Entscheidungen nicht verstanden. Also zum Beispiel, warum geht er eigentlich auf den Friedhof, ne? Wenn gesagt wird, dass sein Vater tot ist. Also er glaubte, also natürlich verstehe ich schon, dass er da gerne auf den Friedhof gehen möchte. Aber es hat so den Eindruck, als wird ihm gesagt und er glaubt das nicht, ne? Also er muss das irgendwie erstmal selber verifizieren, dass es so ist.
Insgesamt ist er auf jeden Fall irgendwie ein Papakind. Also der Vater spielt bei ihm, glaube ich, eine große Rolle. Ich glaube auch, weil er vielleicht sieht, dass es so verschiedene Ähnlichkeiten gibt zwischen den beiden.
Auf der anderen Seite, ich glaube, das, was wir alle, wenn ich das so ein bisschen zusammenführe, was wir alle gemerkt haben oder mitgenommen haben, ist, dass er sich... Also man würde eigentlich erwarten, dadurch, dass er die Erfahrung aus dem ersten Teil hat, dass er so ein bisschen abgeklärter wird. Aber er bleibt weiterhin dieser emotionale, in den Moment getriebene Mensch. Also ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, dass er dann irgendwie ans Grab geht, Jesse, also nur um quasi auf diese Szene einzugehen. Aus so einer rein emotionalen Perspektive. Auf der anderen Seite denke ich mir so, muss er doch wissen, also... Ja, es ist natürlich alles real, auch wenn es sozusagen eine aus bestimmten Gründen veränderte Timeline ist. Aber er ist ja aus diesem Grund auch dort. Und das ist ja halt am Ende so der Punkt, dass er eigentlich, also er weiß, wenn er seine Aufgabe, seine Mission, die er mit dem Doc besprochen hat, erfüllt, dann wird aller Voraussicht nach die eigentliche Timeline in 85 wieder anders aussehen. Und das verwundert mich tatsächlich ein bisschen, dass es da keine Entwicklung gibt. Ganz am Ende des Films habe ich mir aber auf diesen Punkt bezogen auch gedacht, es ist ja schon crazy, der eine Film knüpft ja an den anderen an, ohne dass wir irgendwie ein paar Jahre Pause hätten oder so, sondern die Menschen, die Hauptfiguren, insbesondere Marty McFly und Doc Brown, die erleben das ja quasi ohne Breaks. Das bedeutet...
Gut, der Doc nicht unbedingt. Der reist ja zwischendurch.
Da hast du recht, der reist. Aber zumindest Marty. Und man muss sich ja schon die Frage stellen, Schlafphasen, mentale Erholung, all das findet ja nicht statt. Und deswegen kann ich schon ein bisschen verstehen, dass der halt, der ist ja kurz vorm Burnout bei all den Entwicklungen, die stattfinden.
Ja, er hat eine ziemlich krasse Woche, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ich habe auch so ein bisschen, weil du gesagt hattest, er ist jumpy und so ein bisschen, er macht das alles, also er löst ja auch viele Sachen irgendwie körperlich. Ich habe mir das Hörbuch zu dem bei YouTube angehört, ganz offiziell natürlich. Und ich muss sagen, mich hat es auch ein bisschen an so ein TKKG erinnert und eher so ein bisschen als Tim, der irgendwie quasi, okay, ich schnapp mir den, ich gehe da jetzt mal vor und kläre das irgendwie. Irgendwie ist er so auch unterwegs.
Ja, ich fand halt dieses mit dem Friedhof, ich meine, im Prinzip sind wir ja hier nur kurze Zeit nach dem ersten Teil. Und im ersten Teil sieht er ja seinen Vater auch so, nimmt ihn nicht komplett ernst. Und er will eigentlich nur das Auto haben. Er ist wütend auf seinen Vater, dass er das Auto weggibt. Und das Wichtigste ist ihm halt dieses Date mit Jennifer. Und das hat er jetzt endlich. Er hat ein tolles Auto, wo er sie ausführen könnte. Er lernt dann sogar, dass er sie heiraten wird, dass er Kinder mit ihr haben wird. Und dann lässt er sie halt direkt erstmal tatsächlich sprichwörtlich in der Grosse liegen. Ja. Also das habe ich nicht komplett nachvollziehen können, um ehrlich zu sein.
Es gibt so ein paar Dinge, die ich aber auch nicht nachvollziehen konnte. Also das ist aus verschiedensten Gründen natürlich ein bisschen absurd. Und dass er dann, der Doc sagt, naja, mach dir mal keine Sorgen, das kriegen wir schon. Also sie kann da ein bisschen quasi liegen. Das würde, glaube ich, uns allen nicht ausreichen, um einfach weiterzumachen. Dass er auch diesen Brief da in dem Regenschauer liest und den quasi einfach in dem Regen auspackt. Ich hätte, also ja. Ich meine, jeder normale Brief, gerade wenn er 70 Jahre alt ist, würde sofort zerfließen. Das sind so kleine Logikmomente, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein.
Ich dachte auch, dass der Doc immer, der hat es immer eilig. Also als der Doc am Ende des ersten Teils ankommt und sagt, jetzt ihr müsst ganz schnell einsteigen, weil wir müssen uns eure Kinder retten, habe ich mir auch gedacht, ihr habt alle Zeit der Welt, ihr habt eine verdammte Zeitmaschine. Warum beeilen?
Vor allem, wenn er in der Zeit reisen kann, dann könnte er auch mal seinen Blutdruck checken, ne? Weil ich meine, das kann ja nicht gesund sein.
Nee.
Die Idee mit dem Sportsalmanach, die hat der Marty, ne? Ich meine, ein bisschen komisch, dass Biff da wirklich tatsächlich genau da gerade rumchillt, ne? Aber das ist wirklich super interessant in dem Sinne, dass er ja den gleichen Gedanken hat eigentlich wie Biff. Also was Biff dann schlecht macht, die sind sich ja da eigentlich super ähnlich. Ne? Also er versucht halt, das sein eigenes schlechtes Werk zu verhindern.
Stimmt, ja. Also ist Biff ja auch eine traurige Figur in der Zukunft. Vielleicht wäre er eigentlich auch, hätte der Film auch eine Chance gehabt, Biff und Marty so ein bisschen näher zusammenzubringen. Also es gibt da irgendwie nur in der Entwicklung nur so Extreme. Also entweder ist Biff der, weiß nicht, der Lulatsch, oder er ist halt der reiche Macker, der es irgendwie geschafft hat wegen dem Geld, was er durchs Wetten bekommen hat. Also es gibt irgendwie keinen dazwischen und so ein bisschen aufeinander zukommen in der Beziehung.
Die Frage, die man sich natürlich stellt, wenn man diesen Film schaut, ist, also wir kriegen, am Ende wissen wir, Biff kriegt einmal, also kriegt in 1955 jetzt definitiv mit, also er hat den Almanach, dann wird ihm der Almanach abgenommen, er weiß, auch wenn nur abstrakt, aber irgendwie weiß er, dass ja irgendwas mit Time Travel oder so sein muss, weil er da ja auch im Zentrum steht. Dann haben wir den Alten erlebt, den alten Biff und was er alles versucht hat, weil ihm das alles wieder in den Sinn gekommen ist in 2015. Long story short, eigentlich, also im Endeffekt, das, was wir da erleben, sind ja Endlos-Stories oder Endlos-Schleifen, die passieren. Und ja. Der Doc muss ja eigentlich immer nur oder versucht mit Marty immer Lücken zu füllen oder zu stopfen. Und im besten Fall wird eine Negativ-Endlosschleife immer von einer positiven, in Anführungszeichen, Endlosschleife dann umgekehrt.
Mhm.
Ich frage mich tatsächlich genauso wie im ersten Teil immer noch die Henne-Ei-Sache. Wann ging es eigentlich los?
Das beschäftigt dich immer noch.
Das beschäftigt mich weiterhin.
Vielleicht, also zukünftiger Tobi, kannst du vielleicht zurückreisen und ihm das erklären?
Vielleicht ist genau wegen dieser Henne-Ei-Sache reagiert Marty so auf das Wort Chicken. See what I did there.
Wow. Nice.
Habt ihr einen Lieblingscharakter im Film?
Lieblingscharakter.
Ich kann mal mit meinem anfangen dann tatsächlich, wenn ihr jetzt da noch drüber nachdenken müsst.
Ja.
Did you just take his wallet? He just took that guy's wallet. I think he took your wallet. I think he took his wallet.
Good choice.
Geiler Typ, weißt du? Der läuft heute noch irgendwo rum und sagt so, I think he took his wallet.
Er wird noch von, also lange davon erzählen, aber gemacht hat er gar nichts.
Er hat nichts gemacht.
Ja, das stimmt.
Da liegt ja immer noch jemand da vor ihm auf dem Boden beim ersten Mal. Und das Wichtigste für ihn ist da so, oh ja, das Wallet, ja. Also, weißt du, erste Hilfe, irgendwas, nix, nada.
Lieblingscharakter, ich habe mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber von den Nebencharakteren fand ich eigentlich also ein sehr wholesome Moment, der der dann doch quasi dieses Déjà-vu ein bisschen geändert hat zum ersten Film. Nach dieser Verfolgungsjagd auf dem Hoverboard hatte er sein Hoverboard, also Marty, das Hoverboard dem kleinen Mädchen zurückgegeben. Und anstatt, dass sie wie im ersten Teil die Jungs gesagt hat, boah, vielen Dank, mega nice und so, und das halt irgendwie so mit Staunen angeschaut haben, ist ja jetzt natürlich der Unterschied, dass er aus 85 nicht in der Vergangenheit ist und schon so weit fortgeschritten, sondern ist in der Zukunft. Und sie hat sich mega gefreut, dass sie von Griff dieses super Hoverboard hatte und hat sich gar nicht mehr um das andere geschert. Ich muss ich sagen, fand den Moment auch ganz, ganz nice.
Ist ein nice Moment. Ich dachte, es ist ziemlich krass, ne, wie dieses Mädel. Das Hoverboard ist doch gerade durch das Courthouse da geflogen, wo ich keine Ahnung habe, was da drin ist, weil es gibt ja keine Juristen mehr. Mhm. Aber dann hat sie das schon. Entweder ist Marty relativ slow oder das Mädel ist einfach richtig, richtig schnell.
Oder es ist durch die Luft geflogen. Who knows?
Ja, auch möglich. Ja. Und Gösser, hast du noch jemanden?
Ich, also der Direktor ist natürlich auch, hat eine...
Mr. Strickland.
Mr. Strickland hat eine interessante Rolle eingenommen. Und also ihm ist völlig egal, dass das mal sein Schüler war. Er richtet mit Vergnügen seinen Lauf auf ihn. Gut, vielleicht in der Zukunft muss man gewappnet sein oder bewaffnet, je nachdem.
Ich bin ganz froh, dass wir jetzt nicht alle sagen, naja, Lehrertyp, den wir alle kennen. Irgendwie ist er schon.
Grüß an Herr Grauer übrigens. Was ich dann da in dem Kontext noch sehr spannend finde, ist auch, wie sich Hill Valley so verändert. Ne? Also da könnte man, glaube ich, Gentrifizierung auch ganz gut.
The place to live.
Ja, wie sich dieses Viertel, wie sich die verschiedenen Viertel immer ändern, je nachdem, an welcher Zeitverschiede man gerade ist.
Auch am Anfang, als sie in die Zukunft reisen, und er fragt, in welcher Gasse sind wir hier? Also da scheint quasi nochmal was hinzugekommen zu sein. Und die Uhr ist auch in der Zukunft noch kaputt.
Und wir wissen auch alle, woher Dorothee Bär ihre Flugtaxi-Idee hatte.
Richtig.
Ah, Elon Musk und Dorothee Bär haben Back to Future 2 gesehen.
Auf jeden Fall. Aber wie sehr, das wäre jetzt mal eine Frage an euch, wie sehr hat euch... dieses offene Ende, Marty steht auf dieser Straße im Regen, weiß, dass dem Doc gut geht. Wie sehr hat euch genervt, dass da der Film aufhört, ohne zu wissen, was passiert mit Marty?
Im Grunde hat er noch nicht direkt aufgehört. Also wir sehen ihn ja noch, wie er zu dem Doc in der Zeit rennt. Und dann hört er auf. Aber es ist ein bisschen komisch, weil man ja quasi sieht, dass Marty in der Vergangenheit dann wieder da ist. Das heißt, sie schaffen es wohl dann also ich kenne tatsächlich den dritten Teil noch nicht. Sie schaffen es wohl im dritten Teil, Marty auch in diese Vergangenheit zurückzubringen.
Ja, das ist mir schon klar, aber eigentlich ist ja so, wenn wir den Trailer ausblenden,
ja,
dann steht er doch da eigentlich nur im Regen und freut sich, dass er den Brief gelesen hat.
Das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, habe ich das Problem einfach so gelöst, dass ich direkt danach den dritten Teil mache.
Was ich auch an dieser Stelle irgendwie spannend fand, wir sehen ja den Doc quasi, wie er hat ja dieses Seil da, also das war gar nicht die Stelle, es war eine andere Stelle, aber man sieht dieses Seil da, glaube ich, auch nochmal mit diese Girlande. Mhm. Und woher weiß der Doc, dass er diese Girlande braucht? Also, weil man sieht ja quasi, wie... Marty kommt zu ihm auf das Dach und er sagt, komm, wir müssen los, wir holen uns den. Und da packt er gerade diese Girlande ein. Das heißt, ist der Doc irgendwie, hat er sich selber aus der Zukunft quasi einen Hint gegeben, hey, pack das mal damit ein? Weil es ist eigentlich mega komisch.
Wahrscheinlich ist er schon x-mal hin und her gereist, mhm, und jedes Mal, oh, jetzt ist Marty schon wieder tot. Oh, shit, ja.
Und, ich hätte gerne den Film aus der Perspektive des Docs, was so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier ist, wo er immer, ach fuck, schon wieder.
In der Zukunft gibt es immer noch gedruckte Zeitungen, das hat mich natürlich schon mal sehr beruhigt. Mhm. Und was ich sehr unterhaltsam fand, das werden wir in den Shownotes verlinken, Weiß hat den Faktencheck gemacht über die Zukunftszeitung.
Mhm.
Ja, und was ganz interessant ist auch, wie sich halt verändert. In der Biff Timeline steht da zum Beispiel, dass Nixon zum vierten Mal gewählt wurde und ein fünftes Mal gewählt werden möchte.
Der Film der bietet so viel Potenzial für solche Kleinigkeiten und das finde ich richtig cool, wenn er sie auch liefert, also wenn da in der Zeitung dann sowas auch dargestellt ist. Und aber dass der Film dann quasi gleichzeitig irgendwie es nicht schafft, andere Details ein bisschen tiefer auszuführen. Also der Fokus lag da irgendwie eindeutig auf solchen Details, als vielleicht auf der Handlung des Ganzen.
Tatsächlich habe ich relativ früh in meinen Notizen was aufgenommen. Und zwar die Info für mich, Detailliebe im Szenario ist tatsächlich sehr beeindruckend.
Ja.
Damit triffst du eigentlich gerade mit deinem Input diesen Punkt zu 100%. Also es ist schon schön, dass man an so vielen Stellen nochmal nachgraben kann. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr, Jesse, mit Blick auf das Quiz vom Anfang. Ich glaube, es gibt bestimmt noch viel mehr Product Placements, also die wir vielleicht übersehen haben.
Wahrscheinlich.
Ja. Einerseits sehr detailliert, andererseits manchmal auch ein bisschen flach.
Ja, ich frage mich zum Beispiel, Biff fährt ja auch zum zweiten Mal, zwar an anderer Stelle, aber zum zweiten Mal in diesen Gülle-Transporter. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, der Name dieses Unternehmens, ist das ein real existierendes? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welches genau, also was da drauf stand, aber vielleicht war das auch Product Placement zum Beispiel. Also es gibt ja so wirklich super viele Kleinigkeiten, an denen man was finden könnte.
Good point. Product Placement war auf jeden Fall ein Thema.
Also ich weiß, dass sie Geld bekommen haben, auch von so einer Firma, ich glaube, die Würstchen macht oder Suppen oder sowas, so halt Produkte, die man in Dosen kauft.
Die, und mit die haben sie hydrierten werden, oder?
Nee, die wurden dann, nur, ich glaube, nur im ersten Teil ist es zu sehen und dann ist das nur so ein Obdachloser. Da mussten dann auch das Geld zurückbezahlen. Also ich glaube, die haben sich schon sehr offensiv Gelder eingeworben und dann hat wir versucht, das irgendwie unterzukriegen.
Krass. Mhm.
Wahrscheinlich hat Michael Jackson dafür auch bezahlt am Ende, dass er da noch 3 Booster hat in der alternativen Zukunft.
Vielleicht finden wir auch nochmal einen guten Artikel zum Thema Product Placement und können das auch noch in den Shownotes verlinken.
Können wir machen. Köster, wenn du diesen Film magst, magst du auch?
Ah, gute Frage. Also Blade Runner zum Beispiel. Also wer gerne über verschiedene Zukunftsvisionen nachdenkt und wie könnte das mal aussehen, dann schaut euch Blade Runner an und hört euch die Podcast-Folge dazu an.
Ich habe tatsächlich 3 Filmtipps wieder. Und zwar einmal, was wir im Filmclub besprochen haben, Scarface, Folge 37. Es gibt auch eine interessante Pool-Szene, die finde ich tatsächlich sehr ähnlich visuell dargestellt ist wie die Pool-Szene von Biff. Geht auch um Aufstieg und Fall eines Gangsters. Das ist vielleicht der Geschichte von Biff ein bisschen ähnlich. Und nicht besprochen im Filmclub, tatsächlich visuell, It's a Wonderful World aus dem Jahr 1945. Jetzt habe ich es nicht mehr aufgeschrieben, ich glaube 46. Und da gibt es eine Szene, die hier zitiert wird. Und zwar, als Martin das Jahr 1985 von Biff zurückkehrt, da endet die Szene total der Szene, in der Henry Potter, der mächtigste Mann von Bedford Falls, in It's a Wonderful World, dann durch Pottersville läuft. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine wunderschöne Hommage an Frank Capra. Und dann noch eine Dokumentation, die man gerade ganz gut sehen kann. Still, a Michael Jack Fox Movie. Einfach über die Biografie von Michael Jack Fox. Und ich finde es eine ganz interessante Dokumentation, weil die halt mit alten Filmausschnitten von Michael Jack Fox das so ein bisschen aufarbeitet, sein Leben.
Für was steht das J eigentlich?
Weiß ich nicht. Hast du noch Filmempfehlungen, Tobi?
Eventuell ganz, ganz spannend aus einer doch ein bisschen anderen Perspektive, weil eher ulkig ist, sind die Iron Sky Filme, insbesondere The Coming Race, der auch hier diskutiert wurde.
Auch mit
da
dir?
Da spielen tatsächlich auch Zukunftsvorstellungsszenarien eine ganz spannende Rolle, oder beziehungsweise dass die Nutzung von Technologie in einem Umfeld, wo man es gar nicht erwarten würde. Und dann in eine andere Richtung, aber auch interessant mit Blick auf Zukunftsszenarien, aber weniger utopisch. Ich glaube, ich würde insgesamt die beiden Back to the Future Filme eher als utopische Zukunftsszenarien oder Zukunftsvorstellungen werten.
Zumindest bei dem Zeitstrang, den wir jetzt eingenommen haben. Bei Biffs genau. Würde ich dann doch Richtung Dystopie tendieren.
Genau, also der Hauptstrang ist, wenn man es irgendwie mit Marty McFly hält, dann tendenziell eher positiv. Ganz interessanter Film ist District 9. Da geht es, das hat tatsächlich auch eher Horrorelemente, aber da geht es um eine Zukunft, in der Menschen und Aliens in gewisser Weise koexistieren. Und es ist ein Blick erstmal in die Vergangenheit. Und dieses Raumschiff, das über Johannesburg in Südafrika landet, verändert den Alltag und das Zusammenleben der Menschen und führt dazu, dass Mensch und Außerirdische bzw. Maschine ineinander übergehen. Und das ist quasi eine ganz andere Art der Vorstellung von Zeitreise oder von möglichen anderen Timelines.
Ja, vielen Dank für den Input. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einige Filme, die man noch angucken kann, die ihr noch angucken könnt. Und wenn ihr einen der Filme oder auch jeglichen anderen mit uns besprechen wollt, dann schreibt uns einfach auf info-filmclubpodcast.de oder schreibt uns auf Instagram filmclub-podcast und nehmen wir den gerne mit euch auf. Oder schreibt einen Fax hier.
Read my
Fax! No! Please, no, I cannot be fired. I'm fired.
Ah ja, da kommt schon die erste Idee.
Ja, ist auch ein guter Hinweis. Natürlich interessiert uns auch, wie ihr die Folge fandet. Schickt uns euer Feedback oder lasst eine Bewertung da.
Dann danke, dass du da warst, Tobi. Und ich gucke mal in die Zukunft. Und ja, ich glaube, wir besprechen Teil 3 zusammen. Da sehen wir uns dann nochmal. Dann.
Danke auch euch beiden, Gaston und Jesse. Und dann bis Teil 3.
Vorsicht, das kommt sonst noch mit rein.